Ah, da sind wir wieder. Nach langer Zeit.
Ja,
Halbes
und hast
Jahr,
du
ne?
ja, kann man so sagen. Und hast du nie was vergessen?
Nee, was war denn? Ach, hör mal, hast du einen Schlafanzug an oder was?
Nein, war
Was
doch
ist das denn?
Welt-Alzheimer-Tag. Du hast doch mal so eine Morgenmantel-Challenge gemacht. Kannst du dich da noch daran
Ah, die
erinnern? Erinnern,
Bademantel-Challenge,
ja.
2 Jahre her. Ich war im Kleister, ne? Habe ich ja jetzt mal
Richtig,
wieder ein Video
richtig.
gemacht. Korrekt.
Ja, und du wolltest mir ja noch einen Podcast zugesetzt haben, genau, zugesendet haben.
Ja, klar.
Ja,
Das
vergessen, ne?
fängt schon an.
Ja, so fängt's an. Ach, dann wollen wir
Jetzt
das mal
ziehst du ihn
recht
aus.
tun.
Wieso lass ihn nur
Ja,
an?
sicher. Ja gut, kann ich auch, ist kein Thema, ne?
Ja, sieht doch schön aus. Außerdem siehst du dann ein bisschen
Das
bunter
wird der
aus
neue
da.
Kult. Das wird der
Ja,
neue Kult, wird
guck
das
mal.
jetzt, ne?
Kannst du hier
So, guck
den,
mal.
wie heißt der noch, der Typ da, der
Ich
aus
bin mal der
Hamburg?
DJ.
Ja,
Der DJ
richtig,
ist
genau, der
das,
DJ.
ne?
Ja, genau.
So.
Ja.
Dann mal
Hast du auch
jetzt
ein
den
neues
neuen.
Bild hinter dir?
Ja, ich habe da ein bisschen was umgeändert. Warte mal, ich mach mal so. Die
Oh,
Zuschauer, die
ey,
es
das ist
sehen,
ja
sehen es, die es hören, sehen es auch
Halloween.
bei YouTube. Ja, das ist
Halloween
jetzt
Tango.
mein, ja, so in der Art. Das ist so mein Mittelalter-Sachen. Ich habe jetzt auch meine
Mittelalter.
Gaming-Szene.
Ja,
Ja,
bist
es
ja
ist
jetzt
so
im Alter.
mittelaltermäßig.
Bis in dem Alter, ja.
Genau, ich bin Mitte 40, also bin ich im Mittelalter. Ne? Passt ja.
Ja,
Man
ich
sieht
bin
es ja
schon.
auch, ne?
Ja, und ich bin schon drüber. Ich bin schon alt und weise.
Ja, ich bin auch teilweise weißer. Ja.
Ja, bei mir hier Sonne schläfen. Ja.
Das sieht man bei mir auch, also von daher.
Wir labern hier schon eine Stunde. Wir müssen uns ja mal wieder vorstellen, ne? Die Leute haben ja vergessen, wer wir sind. Die haben auch alle schon Alzheimer. Nach einem halben
Ja, ist
Jahr
doch kein
ist
Problem.
der Jack Tengologe und
Genau.
der,
Ruhrpottologe. Da irgendwo.
genau, auf der anderen Seite, Anne Brune, ist wieder an den Mikros zum Thema Ruhrgebiet erklärt. Und leider haben wir ein halbes Jahr nichts machen können. Es gab verschiedenste Gründe. Unter anderem Jack bei dir, ne?
Ja, beruflich. Ich habe eine Weiterbildung gemacht und können wir jetzt auch mal was machen.
Genau, wir machen was ganz Besonderes heute, sogar ein sehr ernstes Thema. Im Rahmen vom Ruhrpottologe unterwegs im Ruhrgebiet ist ja immer Ruhrgebiet erklärt. Immer ein spezielles Thema aus dem Ruhrgebiet. Und ich war ja kürzlich am Tag der Denkmal in eine Trauerhalle. Und wir haben, also ich habe hier ein Skript diesmal gemacht. Das könnt ihr jetzt nicht so sehen. Ist dick geworden, weil ich große Lettern gemacht habe, damit wir beide vernünftig lesen können. Ein bisschen
Wir
müssen
sind
wir
ja auch
auch,
schon älter.
wir haben auch noch eine Ankündigung, weil unser Podcast wird im Hitradio Ruhr dann mit Musik, also nicht dieser, der nächste. Warne ich schon mal vor, wenn ihr dranbleibt bei uns, es wird die Jahrhunderthalle sein. Und danach besprechen wir auch die Ruhr-Triennale, die ja jetzt am Wochenende am 21. zu Ende gegangen ist. Und da kann ich ja so ein paar Daten und Fakten mitteilen. Ich war bei der Premiere dabei. Also das kommt alles in naher Zukunft. Und dann kommt auch endlich das, was wir sowieso das ganze Jahr schon geplant haben. Ne?
Die
Kleingarten.
Currywurst?
Ja,
Ach so,
Currywurst müssen
Kleingarten,
wir
ja
nach
gut.
und nach, ne? Aber hier Kleingartengeschichte und Heinz Rühmann und so, das kommt ja alles jetzt noch. Schön nach und nach. Aber dann hört ihr uns einmal die Woche oder auch mehrmals die Woche erst im Hitradio Ruhr, 2 Stunden lang mit Musik. Also wir machen 1 Stunde ungefähr und da wird da Musik dazwischen sein. Und da könnt ihr bei Hitradio Ruhr den Podcast vorerst kriegen und dann sind wir auf allen Kanälen natürlich wie bei ruhrpottologe.de auf dem Blog mit den Links vorhanden. Ne? Aber erst kriegen wir dann das Go von Marco Hölzer von Hitradio Ruhr. Könnt ihr im Podcast reinhören? Mit ihm habe ich ja gemacht, da wie so ein ja, Online-Radio funktioniert, Internetradio. Ne?
Ja, und sage ich auch mal schöne Grüße und ich freue mich, dass wir da mitmachen dürfen.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich freue mich auch. War eine tolle Sache, das mit ihm zu klären. Und das war erstmal die wichtige Ankündigung. Ich komme jetzt hier auf mein Skript zurück, denn sonst verlieren wir uns hier. Im Quatschen sind, glaube ich, schon ein paar Minuten vergangen, denn die Leute wollen ja auch hören, was wir heute für ein Thema haben. Ne? Also ich habe ja schon
Genau.
gesagt, Trauerhalle, ne? Wird also was Trauriges, aber ein bisschen Witz muss dazu. Ne?
Also für die Schlechten bin ich wie immer zuständig, ne?
Ja,
Wisst ihr Bescheid?
es wird auch ein bisschen makaber vielleicht, der ein oder andere. Ne? Also ist nicht so prickelnd. Also bleibt auf jeden Fall dabei. Wir haben uns eben heute entschieden, einen etwas ungewöhnlichen Podcast und auch wegen der aktuellen politischen Lage. Wir gucken jetzt mal so nach Gelsenkirchen. Morgen ist Oberbürgermeisterwahl und da ist ja ein AfD-Kandidat in der Stichwahl. Ne?
Sonntag wohl eher, morgen glaube ich nicht, außer ihr
Ach nee,
wählt
wir haben
am
ja Samstag
Samstag.
morgen. Genau, aber wenn der Podcast, genau, also wenn der Podcast raus ist, dann ist ja morgen Sonntag.
Richtig. Bei uns
Trotzdem,
gibt es auch Stichwahl.
ja, aber nicht mit AfD-Kandidaten, ne?
Nein, das haben wir bis jetzt Gott sei Dank nicht. Und ich sage bewusst Gott sei Dank nicht.
Genau, aber wir wollen einfach auch die Vielfältigkeit im Ruhrgebiet hochhalten und hier haben wir eben dieses Denkmal, was ich zufällig entdeckt habe am Tag des Denkmals. Ja, Lachen ist nicht verboten, trotzdem ist das ein sehr ernstes Thema, was wir haben, denn die Trauerhalle hat ein ganz besonderes Augenmerk. Einige Informationen, die einfließen werden, die nicht nur mit dem Ruhrgebiet zu tun haben, müssen hier nämlich auch angesprochen werden. Es geht um Geschichte der jüngsten und leider auch der aktuellen Geschichte und eben, wie schon angesprochen, in der politischen Situation in und außerhalb vom Ruhrgebiet. Und Bochum ist da mittendrin mit einem brutalen Bauwerk. Warum brutal? Das erklären wir gleich. Denn erstmal, wie bin ich denn dazu gekommen, die Idee zu diesem Podcast zu haben und Jack dazu einzuladen. Ich wollte das nicht alleine machen, weil ich finde, als Gesprächspartner, und er kann auch was übernehmen, ist es immer etwas lockerer, dieses schwere Thema auch zu besprechen. Also ich war vorige Woche zum Tag, also nee, ist ja schon wieder 2 Wochen her, am 14.09., Tag des Denkmals. Warst du nie unterwegs, ne? In Werne gibt es doch bestimmt auch ein Denkmal, was da irgendwie offen hatte.
Wir haben mehrere Denkmäler gehabt, die auch offen waren. Und es war auch was unterwegs. Tag der offenen Kirche hatten wir zum Beispiel. Und ja, Werne ist ja voller Denkmäler, ne? Du hast ja noch
Ja,
nicht
sicher.
alles gesehen. Da müssen wir auch noch ein bisschen dran
Wir müssen
klamustern.
nochmal, ist auch schon wieder 2 Jahre her, ne? Oder
Drei.
drei. Drei schon? Nee,
Ich
da
meine
müssen wir,
drei.
zweiten Teil hatte ich schon immer vor, aber irgendwie war das dieses Jahr gar nicht möglich.
Ja, bei
Müssen wir
mir ja auch
nachholen.
nicht.
Machen wir definitiv. Aber wir wollten am Tag des Denkmals, ich habe gesagt, ey, so ein schönes Wetter, scheiß auf wählen gehen. Machen wir am Abend erst schönes Wetter ausnutzen und dann gehen wir natürlich trotzdem noch wählen, ne? Also
Ich
war
wollte es
ganz
gerade
wichtig.
sagen, doch.
Ne? Also natürlich
Hier,
machen wir das
der hier.
nicht. Ja,
Und der
natürlich.
moralische.
Nee, wir sind natürlich wählen gegangen. Aber es war ganz knapp, ne? Das war zu schönes Wetter und ich wusste, wenn wir jetzt nicht losgehen um 1 Uhr, dann schaffen wir nicht pünktlich um 3 Uhr an dieser Trauerhalle zu sein, um dieses Denkmal sich anzuschauen. Es waren hier in der Umgebung waren einige Kirchen offen, aber da kannst du ja immer mal hin und dir das angucken. Gut, kommst vielleicht nicht so in die Katakomben und du hast nicht den Vortrag dazu, aber ich habe gesagt, nee, diese Trauerhalle kannte ich gar nicht. Ich habe zwar davon schon mal gehört, aber ich wusste nicht, was daraus entstanden ist. So, also haben wir uns dann mal auf den Weg gemacht. Wir waren dann wählen, 17:45 Uhr, und haben wir dann kurz vor 18 Uhr unsere Stimmen in eine Urne abgegeben. Ne? Stichwort Urne übrigens. Diese wichtigen Papiere da, die werden ja nicht in die Erde mit der Asche versenkt auf dem Friedhof. Ne? Da wird ausgezählt. Und
Ja, und
ja.
das wird auch noch ein paar Jahre aufgehalten. Ne? Also ich mache ja Wahlbeisitzer und ich weiß ja das ganze Prozedere. Das ist noch mehrere Jahre zu Recherchezwecken. Falls jemand sagt, da war was nie richtig, aber ich habe die Vermutung, dann können wir das alles nochmal ausgraben,
Ein
praktisch
bisschen
aus den
Schuld.
Akten. Genau, da bin ich schuld.
Kommst du in die alte Stadtmauer da eingegraben? So vermauert,
Auch
meine
kein
ich.
Thema.
Also ich wollte unbedingt das Denkmal sehen und nicht Kirchen, wie schon erwähnt. Und dann habe ich Eva gesagt, meine Frau, ich sage, komm, wir gehen zur Trauerhalle Hafkenscheid. Hafkenscheid? Kenne ich gar nicht. Ja, ich sage, da ist so ein Stadtteil da irgendwo. Hinter Alt-Bochum, abgesägt von der Autobahn 448, früher Sheffieldring, ne? Hier Zufahrt, Umgehungsstraße, Autobahn von der A40, habe ich extra angezogen jetzt hier. Ne? Die entlastet die A40 auch ein bisschen. Hat sehr lange gedauert, ich glaube 60 Jahre, bis sie die fertiggestellt haben. Ja, und dann, was ist? Bochum ist ja groß, vieles haben wir eben schon gehört, aber den Ort Affgenscheid ist ja nicht immer jedem bekannt. Ne? Ist ja gleich wie wenn du sagst hier, sag mal, Stadtteil von Werne. Keine Ahnung. Ne?
Kirchhof Mottenheim haben wir da, Stockholm,
Richtig,
Rohrhorst.
Mottenheim, hattest du schon mal gesagt, da wo die Kugeln herkommen, ne? Die
So in
Mottenkugeln.
der Art, ja.
Also Hafkenscheid ist ein ganz, 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 ganz kleiner Stadtteil. Und da gibt es aber einen ganz großen Friedhof. Zu Hafkenscheid erzählen wir gleich auch noch was. Das überlasse ich sogar den Jack, auch wenn er nicht von hier kommt. Ne? Und Stadtteil Altenbochum werde ich auch mal extra besprechen, wäre jetzt zu viel. War er mal früher eigenständig und ist irgendwann mal eingebürgert worden hier, ne, bei der Eingemeindung. Die Musik
Ja,
kommt.
genau, jetzt kommt
Tada!
erstmal Musik.
Was ist das?
Da-da-da-da-da.
Was ist das? Ist unsere neue Republik? Nochmal
Republik,
von
ja,
vorne.
richtig.
Was ist das? Ist heute unsere neue Rubrik? Ja, du
Moment, da müssen wir
darfst.
noch einen Tusch haben. Moment. So,
Ah,
jetzt haben wir noch einen Tusch.
jetzt hast du einen Tusch gemacht, dann darfst du. Erzähl mal.
Gut, also, es geht um Hafgenscheid. Es war mal ein Rittergut in Altenbochum, als Altenbochum noch nicht zu Bochum gehörte, aber in der Nutzung sich eher abgenutzt hatte und verfiel. Hafgenscheid selbst war durch das Rittergut mit 4 oder 5 Gehöfen bestückt. Davon ist heute nichts mehr zu sehen, denn daraus steht ein Neubau.
Jo.
Zur Geschichte. Um 1340, nicht 1340, nein, 1340, verbinden sich die Urkunden des, jetzt kommt der tollste Name, den es heute gibt, neben den anderen tollen Namen, Theodoricus
Der
der Hafgenscheid.
Theodoricus, genau.
Ja,
Theodoricus.
Theodoricus der Hafgenscheid.
Nee,
Die U
Hafkenschede.
Hafgenscheide, genau.
Havikenschede. Havikenschede.
Havekenschede, genau. Havekenschede hört sich an wie ein italienisches Restaurant. Havekenschede, Mamma mia, Papa Vengo. Die Urkunden nennen allerdings 14 Uhr, nee, 14 Uhr, nicht 14 Uhr, ne, 1437 und einen Diederich.
Ja, das war der, der die
Ja.
Türen öffnen konnte, immer und überall wahrscheinlich.
Ja, genau. Das war der, der mal eben flugs gesagt hat, ja, pass mal auf, ich mach die Tür auf, ja, kommt der Dietrich und schön ist die Tür öffnen, kannst du rein und kannst du räubern, du alter Raubritter, du. Ja, so in der Art.
Ja, okay.
Ja,
Sehr
was
gut.
denn? So war das halt
Ja,
damals, ne? Da gab es
natürlich.
Dialekte. Egal
Natürlich.
welche.
Ja, die gibt es ja heute noch. Kannst du nur nicht verstehen.
Teils, teils. Aber jetzt gehen wir mal zurück in die Zeit, um, ja. Am 23. November, also bald, 14 Uhr, nee, 1470, belehnte Wilhelm, also Wilhelm von Limborch, das Stirhem, genau, Stirhem oder Stirhem, damals hat es wahrscheinlich Stirhem ausgesprochen worden,
Keine Ahnung.
den Dietrich, ne, von
Dierich,
Hafgenschede,
Dierich, Dierich von
Dierich.
Hafergeschäde.
Hafgenscheide, da muss ich doch was machen. Das kann ich auch anders. Ne? Der Dietrich von Hafgenscheide war 14:30 Uhr, ne? Von 14:30 Uhr tot bis 14:85 Uhr
Nee,
Sohn
umgekehrt,
des.
umgekehrt.
Ist mir doch egal. Der ist
Geboren
auch.
14:30, also 14:30 Uhr, wie du immer sagst, und dann
Genau, 14:30 Uhr und dann
ungefähr
14:58 Uhr,
14:85,
ne?
14:85 ist er dann gestorben, ja.
Ja, also auf jeden Fall Sohn des verstorbenen Dierichte. Mit dem Gut zu Hafkenschede im Kirchspiel und Gericht
Borchem,
Bochim.
zu Borchem, also
Bochim, genau.
Bochum.
Zu Bo
Ne,
ja,
das
das war
ist
der alte
so
Name halt, ne?
richtig.
Genau. Und das Messkongregister aus dem Jahre 1513 erwähnte den Dirich von Hafkenschede, Elisabeth, die Tochter Melchior von Hafkenschedes, brachte das Gut in die Ehe mit Goswin von Düglen,
Düngelen.
Düngelen, ja, ob der Dünger hatte, weiß ich nicht, ein, der auch Haus Dahlhausen besaß. Da diese dort ihren Wohnsitz beibehielten, wurde Haus Hafgenscheid fortan nicht mehr als Adelssitz genutzt und deshalb mal eben verpachtet. Das war ja gang und gäbe. Was wir nicht brauchen, können wir zu Geld machen. Gibt es ja heute auch noch.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, und als die Linie der Düngelen zu Dahlhausen im Jahre 1809 erlosch, erlangte Haus Hafgenscheid, also Hafgenscheid, ne, Hafgenscheid,
Ja, es ist jetzt Hafgenscheid. Ja, doch.
Hafgenscheid, zusammen mit Haus Dahlhausen an die Familie Schragmüller in Bochum. Das war so um 1810, wohnte ein Köhler auf diesem Gut.
Ja, der hat wohl
So.
nicht viel Kohle gehabt.
Ja, das Köhler hat ja auch nicht mit Kohlen gehandelt, sondern mit Fässern gemacht. Ne? Das war ein Köhler. Der hat ja Fässer gebaut.
Nee, Köhler ist doch der, der Kohle gemacht hat hier im Wald.
Das war ja, und was wurde aus dem Holz gemacht, das so im Wald gekloppt wurde, neben
Ja, der hat
verschiedenen
dort
anderen
diesen
Sachen?
Kelch da gemacht und da drin hat er Holzkohle gemacht. Das war der Köhler. Holzkohle
Ja
hat er
gut.
gemacht.
Stimmt, dann habe ich mich das
Hast
jetzt
verwechselt.
verwechselt mit jemand anderem. Ja,
Ja,
es
hast
gibt ja so viele
verwechselt mit
alte Berufe.
der
Ich werde auch
Fassmacher
nicht
da. Ich
jünger.
weiß jetzt auch nicht mehr, wie der heißt. Ja, hier. Hast du den Bademantel an, ne?
Ja.
Also.
Ja, passt ja, ne? Muss ja nächstes Mal doch wieder auslassen.
Genau.
Also, der Köhler hat seine Kohle nicht verdient. Wahrscheinlich, zumindest hast du ja schon gesagt, ist es verfallen. So dass die Stadt Bochum um 1921 entschieden hat, einfach mal kurz den alten Bau 1982, da war ich ein Jahr, abzureißen.
Nee, ja, die hat
So.
ja 1921 gekauft, die Stadt, und hat dann aber selber auch nichts gemacht und dann ist das dann irgendwann
Verfallen.
abgerissen worden. Das ist natürlich total ärgerlich, ne? Weil ich kenne ja so einige alte Häuser, in Bottrop zum Beispiel Knippenburg, ne? Die ist total verfallen, die wurde dann einfach abgerissen. Und solche seltenen Gebäude, ich meine, wir haben noch welche im Ruhrgebiet, so ist es nicht. Die sind zum Teil ja auch vermietet, verpachtet, zum Teil Hotels oder Restaurants, aber. Die sind ja auch schwierig immer so zu unterhalten, weil sie sind ja nicht billig, ne? Ja, schade. Schade, dass das auch verfallen ist. Ja, ist aber so, müssen wir nun mal mitleben, dass es dieses Haus Hafgenscheid nicht mehr gibt. Ja, mache ich mal weiter, ne?
Ja, mach mal.
Wir sind also dann im Stegschritt da Richtung Trauerhalle gelaufen, weil du läufst ja hier, da haben wir gerade Schloss Weidmar, das ist ja auch verfallen, im Krieg zerstört. Da haben sie ja so einen Kubus draufgesetzt, kannst du da auch jetzt Kaffee saufen drin. Und guckst du auf den Teich da vorne, ist ein Museum unter Tage, das wird aber alles einmal ein extra Podcast sein, das Haus Weidmar. Und ja, dann sind wir diesen langen Fuß- und Radweg Springorum gelaufen, den Springorum-Radweg vom Stadtteil Weidmar bis nach Altenbochum. Und das kannst du ja fast ohne irgendein Auto zu streifen sozusagen. Muss nur einmal, zweimal über eine Straße laufen und das ist ganz praktisch. Und wie das so ist, ne? Du lebst in der Stadt mit 380.000 Einwohnern. Bei dir sind es ja eine Null weniger, ne? Das sind ja, glaube ich, um die
Ja, wir sind ein bisschen
30.000.
weniger.
Ja, da triffst du ja jeden irgendwie, ne? Und
Ja.
hier triffst du auf dem Weg an diesem Tag ausgerechnet drei Leute, zusätzlich noch einen Anruf, den ich bekommen habe. Und dann bleibst du stehen und unterhältst dich und guckst eigentlich immer auf die Uhr. Meine Güte, Scheibenklasse, du schaffst das nicht zu diesem Vortrag. Ja, wie das so ist, ne? Die Zeit läuft, ne? Und dann quatscht man und kommt nicht weg. Also wurde der Stegschritt. Warte mal, ich muss mal eben husten. Der
Oh, jetzt
Stegschritt.
kommt ein Kötzerchen. Jetzt kommt der Kötzerchen endlich.
Schneide ich mal raus, wa?
Der muss drin bleiben oder hinterher drankangen werden.
Also der Stegschritt, der war dann auf jeden Fall. War der dann richtig schneller, ne? Also Eva musste sich richtig ranhalten. Ich habe schon Wadenkrampf gekriegt. Gut, dass mein Muskelfaserriss ausgeheilt war. Aber wir sind pünktlich angekommen. 15:01 Uhr. Ich musste Eva noch vom Weiten, so 50 Meter nach hinten. Ich sage, jetzt komm aber, sonst kriegen wir das nicht mit, ne? Kaffee war natürlich voll. Die Leute haben da schon gesessen und gewartet, bis der Vortrag dann losging. Und dann sind wir da angekommen und ich gucke und sehe. Also nicht nur dieses Café, sondern da steht Fritz Bauer Forum. Ich habe ja überhaupt keine Ahnung gehabt, was da so dahinter steckt. Und dann sind wir dann halt durch dieses Forumgelände gegangen. Da kommen wir gleich zu, was das eigentlich mal war, denn das ist auch aus den 1970er Jahren alles. Du musst also da durch, gehst dann auf die andere Seite, aus dem Innenhof, und dann steht dieses große Betonteil Trauerhalle Hafgenscheid oder hieß auch mal Trauerhalle Ost, hängt aber mit dem Friedhof zusammen. Besprechen wir jetzt gleich. Und dann sind wir da rein und brechen voll. Also es war brechend voll. Ich war total erstaunt. Ich meine, gut, so eine Trauerhalle ist ja nicht riesig, ne? Aber die musste dann auch echt noch Stühle ranholen. Und manche Leute haben dann auf den Treppen gesessen. Aber ich muss dazu sagen, gut, Familien unter 60, da waren wir so die zweitjüngsten, die da waren. Der Rest war wirklich alles über 60, die wirklich so. Auch sagen, Demokratie hochhalten und so weiter. Und die anderen, ja gut, die haben ihre Familie, das ist schön Wetter, da machst du schöne Ausflüge, da gehst du jetzt nicht in eine Trauerhalle und hörst dir einen Vortrag zum Thema Fritz Bauer und Menschenrechte an. Ne? Oder über das Denkmal an sich. So, da kommen wir ja jetzt zu. Und die Moderatorin Magdalena Köhler hat dann also in so einem Bildervortrag das alles erzählt und erklärt, das Denkmal, die Geschichte, über den Architekten. Und natürlich über die heutige Besitzerin der Trauerhalle, nämlich die Buxus-Stiftung. Die hat das Fritz-Bauer-Forum gegründet und aus dieser Trauerhalle Hafgenscheid alias Ost eine Bibliothek der besonderen Art, nämlich alles, was mit dem Thema Menschenrechte zu tun hat, eingerichtet. Und jetzt werden wir wirklich ernst. Wir haben ja wirklich einige Sachen, die waren, und ich denke mal, du hast davon noch nie was gehört, ne? So, Trauerhalle, klar,
Nicht
aber
direkt. Ja, Trauerhallen
Fritz-Bauer-Forum.
gibt es ja überall, ne? Nein, aber von Fritz Bauer habe ich schon einiges gehört.
Okay, dann kannst du ja gleich was dazu erzählen. Der darf jetzt nicht vergessen werden in diesem Podcast, weil das hängt ja irgendwie damit zusammen. Wenn wir jetzt über Denkmal Trauerhalle Hafgenscheid sprechen, dann hat das mit Menschenrechten, was jetzt drin ist, und diese Buxus-Stiftung ja auch mit zu tun. Das wollen wir ja auch dann mit einbauen. Also ich habe auch bis zum Tag des Denkmals nichts von Buxus-Stiftung gehört, nichts. Also Fritz Bauer kannte ich auch, klar. Und ohne diesen Herrn von Vorwerk gäbe es diese Buxus-Stiftung nicht. Also Vorwerk sagt dir was, ne?
Ja, Staubsauger.
Sauger, Thermomix, ne? Alles, was man so zu Hause hat, wenn man die Kohle hat dafür.
Genau.
Also ich habe meinen Staubsauger, ich habe mal bei Vorwerk gearbeitet, ein halbes Jahr, da habe ich den Sauger immer noch. Das war 1995, der läuft, ne?
Das ist
Immer noch.
gut.
Thermomix ist jetzt auch schon, glaube ich, über 10 Jahre alt, läuft. Also mein Staubsaugerkauf und Thermomix von zu Hause hat sogar dazu geführt, dass ich was für Menschenrechte tue. Aber jetzt kommt's. Ganz wichtig. Denn man muss erwähnen, dass Vorwerk nicht nur 1883 gegründet, also ein bisschen Geschichte. Vorwerk ist gegründet 1883, aber hat die Produktion natürlich angepasst. In der Zeit des Zweiten Weltkriegs haben sie Munition gebaut und dafür auch Zwangsarbeiter benutzt. Also könntest du mit Staubsauger auf die Alliierten schießen, statt sie also oder einsaugen eher,
Ich
ne?
wollte es gerade sagen, ne? Die saugten erst das Geld aus der Tasche und dann hinterher haben sie es den Menschenrechten gegeben.
Ja.
Kurzversion.
Kurzversion heute, ne? Also die haben das wirklich aufgearbeitet, denn die waren einer der wenigen Firmen, die sofort dabei waren und sagten, nee, wir wollen schauen, dass da wirklich vernünftig aufgearbeitet wird, und die haben auch das Geld bezahlt, ohne mit der Wimper zu zucken. Und ja, die Zwangsarbeiter stammen aus Polen, Sowjetunion, auch Franzosen wurden eingesetzt. Und da gibt es eine kleine Anekdote, denn so die Franzosen haben nämlich viele Bomben so präpariert, dass die nicht explodierten, als die Sowjetunion angegriffen wurde mit den Bombern. Und ja, das kam ja raus irgendwann, woher kamen die Bomben, die nicht explodiert haben. Und die Gestapo war dann mal bei Vorwerk und hat dann mal so eben 10 Franzosen mitgenommen und die ward nie mehr wiedergesehen, ne? Also Gruß an die Gestapo. Ja, was hast du denn eigentlich für einen Staubsauger?
So ein Billigteil von Poco, so ein sowas wie ohne Staubsaugerbeutel auf jeden Fall, so ein Apparat.
Ja, Hauptsache funktioniert, ne?
Genau. Weißt du übrigens so nebenbei, von was das Wort Sabotage sich ableitet?
Nee, erzähl.
Ganz einfach. Die Franzosen haben die Sabotage praktisch erfunden, indem dass sie einen Schuh, einen Sabot, einen Sandale
Aha.
in ein Werk reingeschmissen haben, weil sie nicht mehr arbeiten wollten oder das irgendwie kaputt machen wollten, dass sie nicht arbeiten mussten, weil sie nicht genug Geld gekriegt haben. Und deswegen ist das dann ein Sabotage gewesen.
Ach so, guck
Von
mal.
einem Schuh oder von so einem Push oder sowas, ne? Kann man ja mal googeln. Kannst ja herausfinden.
Okay.
Tja,
Noch nie gehört.
aber immer
Aber
erst
hallo.
schauen, ob was für die Menschenrechte gemacht wird, ne? Eine Gewerkschaft zulassen oder wo die Dinger gebaut werden, das sind meistens die Menschenrechte. Und wie Made in China, also China, wie man auch sagt, nicht unbedingt so doll ist.
Ja, also Made in China wird ja vieles hergestellt. Aber ne, wir können ja an die Uiguren denken, und ich denke mal auch so die Bevölkerung, die so ein bisschen unterm Limit ist, die wird auch nicht gerade so. Man sieht ja immer, die werden ja immer reicher und so, aber ich glaube, da gibt es auch noch eine arme Schicht. Also das ist auch so eine
Naja, man sieht ja jetzt.
Dreiklassengesellschaft.
Genau, und die Franz diese chinesischen Sachen, das ist dumm, dass wir Europäer uns davon so abhängig machen oder gemacht haben. Na, wir können jetzt den Computer auch in eine Tonne kloppen, wenn es danach geht, weil es ist alles aus China. Und die ganzen Temu-Sachen, die da angeboten werden, naja, ich habe da noch nie gekauft, muss ich jetzt ehrlich
Ich auch
sagen.
nicht, ich auch nicht.
Ich habe mich bis jetzt geweigert.
Ja, obwohl ich habe letztens einen schönen Anzug gesehen, da habe ich gefragt, wo hast du den denn her? Den finde ich ja genial. Temu. Ich sage, Scheiße, dann wollte ich gar nichts bestellen.
Ja, es gibt auch Sachen in Übergröße. Also noch habe ich ein paar Kilo zu viel drauf. Das hat sich ja Gott sei Dank ein bisschen geändert. Sieht man jetzt Gott sei Dank auch nicht. Und auf jeden Fall, naja, wie gesagt, alles China-Ware.
Okay, wir müssen weitermachen, sonst kommen wir nämlich hier in die Bedrohung mit der hier Zeit.
Ja, wir wollen ja nicht in die Bretagne, ne?
Genau. Der Schwenk ist jetzt übrigens wichtig gewesen, um das kurz zu erzählen mit Vorwerk, um zu verstehen, was der Zweck nun ist in der Trauerhalle. Um diese Dinge aufzuarbeiten, die mit Unrecht gegenüber Menschen zu tun haben. Nicht nur die Nazis, auch die Kommunisten in der DDR, Stalin, die RAF, also Terrorismus, die Situation der Uiguren, die ich gerade schon erwähnt habe in China. Oder auch die beunruhigende Veränderung der Demokratie in den USA unter Donald Trump. Das ist nicht ohne, was da im Moment gerade passiert. Na, so absetzen vom Jimmy Kimmel da, diesen Moderator, ich kenne ihn jetzt nicht, aber muss in den USA eine Riesennummer sein. Das ist schon echt heftig. Ich finde das auch gut, dass da Disney gesagt hat, komm, den setzen wir wieder ein. Die haben auch
Ja,
gut gekriegt, ne?
also Kimmel ist ein sehr begnadeter Moderator und auch macht auch Comedy-Elemente rein. Ist ja auch für nichts zu schade. Doch, ich habe schon Sachen gesehen mit
Ja.
Untertitel teilweise.
Ah, okay. Naja, also da muss man einfach sagen, alles ist eine Frage der Zeit, wann Menschenrecht immer wieder auch mit Füßen in der Neuzeit getreten wird und werden. Hier in der Trauerhalle allerdings kann man tatsächlich dazu recherchieren. Also alles, was schon gewesen ist, von Überlebenden, die auch berichtet haben über Folterung, Mord, Totschlag. Und da gab es dann die Möglichkeit, das was zu machen. Und die Idee hatte diese Dr. Wojak, die war die Gründerin und die hat auch die Biografie zum Fritz Bauer geschrieben. Du kannst ja gleich mal die Kurzform da mal rüberbringen, weil das Buch ist nämlich nicht dünn. Das ist wirklich so ein dicker Schinken. Den werde ich mir auch noch besorgen. Ja, und die Buxus-Stiftung hat auch einen eigenen Verlag, um solche Bücher auch herzustellen, die über Menschenrechte auch dann etwas rausbringen. Und ich weiß, ihr wollt mehr über zur Trauerhalle jetzt hören, denn das andere interessiert ja eigentlich nicht wirklich. Wir machen ja hier für Ruhrgebiet erklärt ja eigentlich das Denkmal. Aber nein, Achtung, in Anbetracht der aktuellen politischen Situation ist es umso wichtiger, genau das nicht zu vergessen. Denn die Trauerhalle hat noch eine Anekdote mit einem kleinen bitteren Beigeschmack. Stichwort Architekt. Kommen wir später zu. Wäre es nicht zum Fritz Bauer Forum gekommen und ohne dem Forum gäbe es wahrscheinlich keine Bibliothek dieser Art, vielleicht woanders, keine Ahnung. Aber wäre das Denkmal wirklich dann noch zu retten gewesen? Das ist die Frage. Wer wäre da reingegangen? Ne? Ein Café? Eine Trauerhalle ist auch nicht gerade so prickelnd. 2019 stand sie auf jeden Fall von der Stadt Bochum zur Verfügung unter Denkmalschutzauflagen, diese Trauerhalle, auch dieses Teil, was davor steht, wo jetzt das Café drin ist. Und ja, das hat dann die Buxus-Stiftung übernommen. Da kannst du noch ein bisschen was zu erzählen,
Ja,
bestimmt.
genau. 2013 entstand die Buxus-Stiftung. Die Idee gab es aber schon länger. Mit einem Stipendium wurde die Art dieser Bibliothek und Erinnerungskultur und Stärkung der Demokratie an der Universität Harvard getestet.
Ach, guck.
Ja, und sie gibt es immer noch. Noch.
Noch, noch.
Noch, noch. Hat da Trump nicht auch die Gelder entzogen oder sowas?
Ja, da
Na,
war was.
hört
Ich glaube,
man.
die waren vor Gericht. Ich glaube, die haben gewonnen und dann haben die gesagt, das sind ja Hetzer da, die Demokraten.
Ach, davon hört
Irgendwie
man auch
sowas.
nichts mehr. Ganz
Ja,
vergessen.
genau. Naja.
Ja, aber. Da, wo es demokratisches Feuer gibt, da will er es löschen.
Ja,
Das geht
auf
in
seine
den
Art.
USA, naja, das geht in den USA mit dem Entziehen von Geldern. Die sind da ganz rigoros, ne? Zack, weg und Arsch lecken.
Ist irgendwie erschreckend, unser heutiger Podcast, oder? Also,
Oh ja.
es geht hier eigentlich nur über Trauerhalle Hafgenscheid, aber die hat diesen roten Faden, ne? Also, wie es scheint, sie will ja die Demokratie erhalten. Mit dieser Buxus-Stiftung ist die Trauerhalle sozusagen dieser Ort. Und während wir, also die mit Aufklärung, während wir unseren Podcast leider immer wieder mit dem roten Faden ja auch ja, die schlimmen Dinge auch aufzeigen, die es so gibt, die jetzt außerhalb unseres Ruhrgebiets, aber auch innerhalb unseres Ruhrgebiets passieren. wo die Demokratie zu Grabe getragen wird. Und wenn man mal ganz negativ drüber nachdenkt. Ich will das mal so umgekehrt auch machen in diesem Podcast. Ich möchte auch, dass die Stiftung zu Wort kommt, was sie ist. Du hast davon ja jetzt schon mal angefangen, weil ohne die Stiftung keine Trauerhalle in der Form und ohne diese Stiftung auch kein Menschenrechtsraum, also wo man sich informieren kann zum Thema Aufklärung. Und deswegen ist auch die Architektur, wo ich ja schon gesagt habe, wurde von einem umstrittenen Architekten erbaut. Dazu kommt natürlich dann gleich noch etwas. Unser Podcast sollte eigentlich nur eine halbe Stunde sein, aber durch diese Stiftungsgeschichte wird es nicht weniger als eine halbe Stunde. Es wird
Es wird
mehr
nicht
leider.
besser.
Hier im Ruhrgebiet gab es natürlich auch Nazis, ne? Und Recht und Gesetz kann man auch darüber streiten, wie das so früher war. Und ich finde, dann ist das schon ganz wichtig, dass hier die Trauerhalle so umfunktioniert wurde. Und warum diese Trauerhalle natürlich auch noch genommen wurde, hat auch wiederum mit der Architektur, die auf dem kompletten Gelände des Friedhofs ist, der ja riesig ist. Aber da kommen wir ja später zu. Jetzt erzählst du noch ein bisschen was über die Stiftung, damit die Leute erstmal wissen, was ist das eigentlich für ein Teil?
So, der Name sagt ja schon einiges, Buxus. Die Gärtner werden schon die Ohren spitzen. Moment, da war doch mal was. Und die Buxus-Stiftung fördert die Demokratie und die Menschenrechtsbildung. Der Name ist von der Widerstandskraft des Buchsbaums inspiriert worden. Ne,
Sogar.
das Vieh, das hält hier einiges aus. Als Landschaftsgärtner ehemaliger weiß ich das ja. Also wurde davon inspiriert und die Stiftung, die setzt sich für ressourcenorientierte Projekte ein.
So steht
So
es auf der
steht's,
Internetseite.
genau, so steht's bei denen auf der Seite, ne? Buxus-Stiftung für Zivilcourage und Menschlichkeit. Ist ja sehr wichtig, wird in der heutigen Zeit leider immer mehr vernachlässigt.
Wieder ja.
Ja, das hatten wir schon mal. Hoffen wir, dass es nicht noch schlimmer wird. Ja, in drei Worten könnte man die Buxus-Stiftung zusammenfassen: Bildung, Erinnerung und Demokratie erhalten. Bildung und Erhalt der Erinnerungskultur, um eben die Menschenrechte zu wahren im Rahmen unserer Demokratie. Darum geht es: Menschenrechte und die Verteidigung dieser bewahren. Sehr wichtig. Denn Menschen, denen Unrecht widerfahren ist, oder Unrecht widerfahren wurde, dem müsste eine Stimme gegeben werden. Und das macht halt diese Stiftung.
In diesem Fritz-Bauer Forum.
Ganz genau. Die Stiftung will mit dem Fritz-Bauer-Forum, zu dem kommen wir auch noch, die demokratische Bildung fördern. Erinnern an NS-Unrecht im Sonne, genau, im
In der
Sinne,
Sonne von.
genau, in der Sonne, genau, erleuchtet, die Lichtgestalt. Nein. Erinnern an NS-Unrecht im Sinne von Fritz Bauer. Auf jeden Fall Förderung von Demokratie, Unterstützung von Menschenrechtsprojekten weltweit. Es findet sich viel Platz für interaktive Angebote und eine hervorragend ausgestattete Bibliothek im Inneren der Trauerhalle. Ein Archiv ist auch da. Es finden auch Vorträge und Workshops sowie Schulungen und Programme und Ausstellungen zum Thema Menschenrechte statt. Es gibt Kooperationen mit Universitäten und Kulturpartnern. In der Bibliothek finden sich Biografien von Überlebenden und Geschichten der Menschenrechtsbewegung. Und was auch wichtig ist, da ich ja auch an einer Schule arbeite, für Schulen ist auch das sehr wichtig, die Workshops, die da stattfinden und die ganzen Vorträge und alles Mögliche. Ne? Das ist ja auch pädagogisch wertvoll. Also somit hat es auch was doppelt Gutes. Finanziert wird die unabhängige Stiftung durch private Spenden und Förderprogramme, was auch sehr, sehr gut und sehr, sehr toll ist. Was uns leitet, so steht es auf der Internetseite des Fritz-Bauer-Forums, folgend im Absatz über Vielfalt und Menschenwürde. Fritz Bauer liest Artikel 1 des Grundgesetzes. Die Würde des Menschen ist unantastbar, sichtbar an den Fassaden der Justizgebäude in Frankfurt anbringen, wo er halt tätig war. In der Zeit des Nationalsozialismus war die Würde des Menschen millionenfach durch Terror, Gewalt und Krieg verletzt worden. Die nationalsozialistische Politik der Ausgrenzung und Deportation von Millionen war im Krieg und Holocaust geendet. 1945 besiegten die Alliierten das nationalsozialistische Regime und Deutschland wurde geteilt. Fritz Bauer, der Verfolgung, KZ-Haft und ein Dutzend Exiljahre überlebte, kehrte 1949 zurück. Er wollte denjenigen den Rücken stärken, die Widerstand leisteten und für ein demokratisches Deutschland kämpften. Nie wieder, so der Ruf der Überlebenden, sollte die Würde des Menschen derartig mit Füßen getreten und verletzt werden, wie in der Zeit des Unrechts. Das ist, was uns bewegt.
Ja, das ist den Text, den du jetzt gelesen hast. Den habe ich entnommen von der Stiftung der Seite, weil ich habe mir gesagt, was soll ich da groß noch recherchieren? Einfach vorlesen, weil das, was da steht, steht wirklich klipp und klar vor unseren Augen. Und deswegen habe ich dir das jetzt den Part gegeben, dass du das da liest. Ich denke, das ist jetzt allen einleuchtend, wofür die Buxus-Stiftung steht. Wir kommen ja gleich noch zum Fritz Bauer. Also, übrigens steht dort auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der das Fritz-Bauer-Forum würdigte. Also irgendwie hat er, ich weiß gar nicht, ob der da war bei der Eröffnung, habe ich nicht mitgekriegt. Auf jeden Fall hat er erklärt, Demokratie verlangt Wachheit und sie erlaubt keinen Rückzug. Sie will Einmischung um ihretwillen, nicht um der Empörung willen. Diese Haltung hätte Fritz Bauer sich von uns gewünscht. Nein, er hätte sie erwartet. Also ich für meinen Teil, ich mische mich ein. Du auch?
Ja, klar, auf jeden Fall.
Also ich habe Haltung und die hast du auch. Also ich stehe dazu, ja, wenn da Mord und Totschlag kommt, Deportation. Ich habe jetzt ein Alter, wo ich sage, okay, ich setze mich dafür ein und werde im Widerstand gehen. Und da bin ich ja eigentlich schon. Ich bin jetzt
Ja,
schon
sicher.
im Widerstand.
Allein mit diesem Podcast sind wir im Widerstand.
Ganz genau. Und
Ne?
deswegen, also
Ganz
das.
einfach.
Das ist hier schon Widerstand für nie wieder ist jetzt, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Muss man so
Und
sagen.
dementsprechend, es wird auch immer mehr Unrecht geben, wenn es so weitergeht. Und die Zeiten erinnern mich momentan mit den ganzen Wahlplakaten und was sie gesagt haben, schon sehr an das, was mal war.
Ja,
Ne, wenn man
das
Folgendes
auch.
sieht, das ist schon beängstigend, was uns erwarten kann. Und das
Ja,
jederzeit.
definitiv.
Freie Journalisten bzw. Presse wird immer wieder mit Füßen getreten. Weltweit. Auch Moderatoren in Deutschland werden verbal und auch gewalttätig angegriffen. Gerade eben, auch durch rechte pöbelnde Gruppen. Ja?
Die eben
Und
nur von dieser blauen Partei, muss man leider sagen, gepeitscht werden in Deutschland, ne?
ja, sicher. Die werden da richtig
Durchgenudelt.
Druck
Also
bekommen,
hier,
genau.
wenn die im Pulkson drin sind, dann heißt es immer Lügenpresse, ne?
Ja, sicher. Das kann man sehen, dass sich diese Partei praktisch das alles eingeprägt hat. Und das hat sie auch eingeprägt bekommen durch die falschen Sachen. Und diese zu kritisieren mit Lügenpresse, wie du schon sagtest, also alles, was wir durch öffentliche Gelder der GEZ bezahlen, ist gelogen, laut der blauen Partei.
Ja, was ja wirklich nicht stimmt. Also wenn ich mir so Sachen im Facebook, TikTok oder gerade YouTube angucke von diesen Leuten, die solche Lügen, wirklich richtige Lügen verbreiten, überhaupt keine Fakten, sondern nur genau das Gegenteil erzählen, da kriege ich so einen Hals. Und da verstehe ich die Leute auch nicht, dass die nicht irgendwie sagen, nicht woanders gucken, weil die von sich aus sagen, die von der GEZ ist Lügenpresse. Das ist schon echt schlimm.
Ja, die von den GZ vor allen Dingen.
Ja, und wenn jetzt übrigens, falls einer bis jetzt durchgehalten hat von der blauen Partei, schönen Gruß übrigens, bitte drüber nachdenken, bevor man also wählen geht. Denn Lügenverbreitung sind eine Sache, die ein ganzes demokratisches System zerstören kann. Und wir beide betonen das, weil es eben in diesem Podcast auch um die Wahrung der Menschenrechte geht. Sonst hätte ich den jetzt hier nicht gemacht mit der Trauerhalle. Die Buxus-Stiftung hat das Fritz-Bauer-Forum also nicht umsonst auch aus der Taufe erhoben in Bochum. Sie suchte nach Räumlichkeiten für dieses Forum. Und die Gründerin, Die Frau Dr. Wojak ist aus Bochum und hatte eben zufälligerweise davon gehört und sofort ihre Finger drauf gehalten. Hatte auf das leerstehende Gebäude, die Trauerhalle, eben sich informiert und gesagt, das passt. Das aus den 1970er Jahren verfallene stammende Friedhofsverwaltungsgebäude kann man wunderbar auch umfunktionieren und integrieren. Also muss man nicht komplett abreißen, neu bauen. Und so ist der Gebäudekomplex, der jetzt nicht unter Denkmalschutz steht, der auch abgerissen worden wäre, auch mit eingesetzt worden für die Stiftung. Und da ist jetzt auch das nette Café und passt wunderbar in das Gesamtkonzept, wie es vorher auch war. Die Umbaumaßnahmen ließen das auch sogar zu. Na, also da, wo früher, ich sage jetzt mal ganz klipp und klar, die Leichen gelegen haben, da hast du jetzt einen Raum, wo Bücher verkauft werden und ein paar Sitzungssäle. Also wo du dich da aufhalten kannst oder auch Bücher lesen kannst. Ne? Also schon erstaunlich. Ein großes Schaufenster. Also wenn da die Leichen gehabt hätten, die hätten viel gesehen. Früher waren da, glaube ich, nur so kleine Fenster. Also man hat die Grundstruktur der Friedhofsverwaltung, was es ja war, also da waren auch die Gärtner und so, Friedhofsgärtner, die du vorhin schon erwähnt hast wegen Buxus, ne? Dem Buchsbaum, die haben sie halt drin behalten, wie das auch von dem von der Ursprungsidee des Architekten gesehen war. Wurde vielmehr und passt auch wunderbar in dieser neuen offenen Möglichkeit, die so umfunktioniert wurde. Und jetzt kannst du da Kaffee und Kuchen haben und auch sogar draußen sitzen. Bücher, wie gesagt, schon erwähnt, für Menschenrechte kann man kaufen. Es gibt ein Studio für Podcastaufnahmen oder einen Vortragssaal, Sitzung für einen Raum für Vereine, die sich mit Menschenrechte auseinandersetzen können und es auch nutzen, schon jetzt. Also ist alles noch nicht hundertprozentig fertig, aber die nutzen das schon. Und es gibt einen Raum für Kunst ab 2026, wo auch eingeladen werden internationale, nationale Künstler. Ich habe übrigens als erster Vorsitzender der Kunstgemeinschaft Bottrop auch schon mal vorgefühlt. Also da könnte sein, dass wir als Gemeinschaft da mal was ausstellen. Mal gucken, wie das gedeiht, das Ganze. Kunst kann also auch. Das ist auch das, was die Moderatorin Magdalena Köhler dann sagte, dass die Erinnerungskultur gerade durch Kunst ja auch sehr, sehr hoch bewertet werden kann. Ne? Also gibt es ja viele Dinge, die man sich so anguckt und das ist ja wirklich Kunst, wo du dich reindenken kannst. Ich habe ein kurzes Beispiel. Ich habe in einer Ausstellung in einem Museum in Polen eine Geige gesehen, die verbrannt wurde mit einem Hintergrundfoto, die war aus Auschwitz. Du konntest sofort dir deinen Teil denken. Das war Kunst, aber gleichzeitig auch hast du dich sofort verbunden gefühlt mit der Situation, dass das Orchester da ja spielen durfte, dass die nicht in die Gaskammer kamen, zumindest nicht sofort, ne? Und dann verbrannt wurden. Also das nur mal so als Erwähnung, ne? Übrigens ist ja auch die Stolpersteingeschichte von dem Gunter Demnig, das ist ja auch Kunst gewesen am Anfang. Ne? Also er hat sich diesen Stein ausgedacht als Kopfsteinpflaster und dann eingesetzt für jemanden, also für diesen ersten, der Roma war. Ne? Und dann hat sich das verselbstständigt. Also Kunst ist also wirklich auf den Bürgersteigen, übrigens allein in Bochum, wo wir ja in Bochum jetzt gerade das Thema haben, 374 Stolpersteine, erwähne ich jetzt mal kurz. Kinder- und Jugendring macht jetzt Aktion vom 20. September bis 9. November. Dass Einzelleute oder Vereine, Schulen sich anmelden können und dann vor Ort Steine sauber machen können. Also es ist eine Gemeinschaftsaktion. Finde ich eine tolle Sache. Sollte man woanders, wie auch in Werne vielleicht, mal
Die
überlegen.
gibt es. Bei uns in
Da,
Werne gibt es
super.
auch.
Finde ich gut. Finde ich gut. Also sonst sind es ja die Initiatoren, die mal einmal im Jahr so hingehen und sauber machen. Ich finde
Nö,
das
bei uns
gut.
sind es
Das
Vereine und
Vorbild.
Schüler auch.
Klasse. Ja. Also alles in allem ist das ein großes Kommunikationshaus mit dem Denkmal der Trauerhalle und mit oder in der das ohne das Denkmal von innen groß zu schädigen eine Bibliothek dann bekommen hat, die sich mit Menschenrechten, wie schon erwähnt, auseinandersetzt. Es gibt, wie du auch schon erzählt hast, Lese- und Sitzecken zwischen Regalen, zu der eine vorher nicht vorhandene Treppe übrigens führt. Also in der Trauerhalle war ja keine Treppe vorhanden, es gab auch keine Regale. Du hast halt oben auf diese ja, Betonsäulen, die so verschachtelt waren, ne? So spitz verschachtelt, 45-Grad-Winkel. Da hast du nur drauf geguckt und muss wahrscheinlich ziemlich kalt gewesen sein. Die hatten noch nie mal eine Heizung da drin. Ne? Die haben die jetzt. Also da gibt es Fußbodenheizung, alles toll. Ne? Also wenn du da recherchierst, sitzt du halt schön im Warmen, alles super.
Kann man sich
Übrigens,
auch mal Zeit nehmen, um sich aufzuwärmen und dabei was Wichtiges zu lesen.
so sieht's aus. Das ist ja alles Wichtige ist ja drin, vorhanden. Auch die Biografie von Fritz Bauer übrigens auch. Und das komplette Ensemble ist in meinem Geburtsjahr 1973 angefangen worden zu bauen, 1974 entstanden. Und wir kommen auch gleich noch zu Fritz Bauer, der ja selbst gar nichts mit Bochum zu tun hat. Der war vielleicht auch noch nie da. Es hätte also, wie gesagt, überall erbaut, erstellt werden können, so ein Zentrum, Fritz Bauer Zentrum. Er hat ja zuletzt in Frankfurt gewirkt, da hätte er in Frankfurt ja auch, also für ihn da was gemacht werden können. Aber die Bochumerin Wojak hat da eben dieses leerstehende Gebäude genutzt. Und man muss ja auch dazu sagen, Bochum ist ja auch multikulturell als Gesellschaft durch Einwanderung schon, was vor über 100 Jahren, 120 Jahren angefangen hatte, durch Bergbau, Stahl und so weiter und setzt sich ja fort durch den Wandel mit der Ruhr-Universität. Wir haben aus aller Welt 180 Nationen vorhanden hier in dem Ort und ist Schmelztiegel vom Ruhrgebiet mittendrin, ne? Bietet also an sich schon den perfekten Ort für diesen Standort.
Wenn nicht da, wo sonst?
Ganz genau. Und sie bietet sich erst recht an, wenn man über die mit Füßen getretenen Menschenrechte nachdenkt. Denn der Holocaust ist einer der schlimmsten Dinge, die Menschen anderen Menschen angetan hat. Ein Genozid findet leider in Gaza ja auch zurzeit statt. Also darf ich auch nicht mehr nach Israel. So umstritten es ist, das muss gesagt werden. Auch das ist Thema bei Vorträgen, die jetzt da waren, war eine Dame aus Israel, die also die ganze Situation erzählt hat. Da kann man das auch mal live hören von Menschenrechtlern, die das jetzt nicht so toll finden, was da abgeht. Ja, und dann haben wir den Ukraine-Krieg, da die russifizierten Kinder, also die entführten Ukraine-Kinder, die russifiziert werden. Da haben wir also schon eine Menge Stoff, was da verarbeitet werden muss und kann. Und damit heißt es jetzt für uns, die Trauerhalle nie wieder ist jetzt. Und das ist zu bestätigen, dass es jetzt so leider ist. Die Zeit ist jetzt. Und die Buxus-Stiftung hat diesen Ort der ehemaligen Trauerhalle wirklich als passenden Ort errichtet, im Namen von Fritz Bauer, der halt für Menschenrechte eingestanden hat. Und das Projekt schafft auch neue Chancen bei Kultur- und Bildungsprojekten und fördert auch Zusammenarbeit mit lokalen und landesweiten Partnern wie die Bezirksregierung, den Denkmalschutz, der NRW-Stiftung. Also es gibt eine Menge, ein Miteinander, ne? Ein gutes, vernetztes und auch Schulen, die du schon erwähnt hast.
Genau.
Ne? Und jetzt darfst du doch mal den Fritz Bauer die Geschichte erzählen.
Ja, darf ich noch mal ran?
Da darfst du jetzt ran. Also das finde ich, das ist jetzt ganz wichtig, bevor wir nochmal in die Architektur gehen.
Ja, gerne. Dann werde ich mal noch ein bisschen was dazu sagen. Denn wer war Fritz Bauer? Jedenfalls war er keiner aus Bochum oder überhaupt aus dem Ruhrpott. Muss ja nicht jeder berühmte Mensch von hier wegkommen, ne?
Genau.
Fritz Bauer war als Nazijäger bekannt, den niemand so gerne damals hatte. Berühmt wurde er international für die Weitergabe der Informationen, wo sich der sogenannte Endlösungsplaner für die jüdische Bevölkerung Adolf Eichmann aufhält. Und das an den israelischen Geheimdienst Mossad. Daran gab er es weiter. Der ist ja bis heute noch aktiv, der Mossad.
Ja, ziemlich heftig sogar.
Naja, bis heute ist sein Tod schleierhaft und eigentlich nicht unbedingt natürlich.
Ist umstritten,
Damals,
ist umstritten, ja.
genau. Damals gab es noch sehr viele entnazifizierte Nazis in den Behörden. Das war das Problem.
Die wollte Fritz Bauer alle noch vor Gericht sehen.
Genau. Wir haben folgende Informationen zusätzlich aus Wikipedia in verkürzter Fassung entnommen, damit ihr ein besseres Bild von ihm habt. Könnt ihr in den Shownotes natürlich unten anklicken und den Rest nachlesen. Ansonsten empfehlen wir natürlich die ausführliche Biografie von Dr. Wojak.
Jo.
Also. Fritz Bauer, geboren am 16. Juli 1903 in Stuttgart, gestorben am 1. Juli 1968 in Frankfurt am Main. Er war überzeugter Sozialdemokrat und Überlebender des Nationalsozialismus. Ist in einer jüdisch-liberalen Familie groß geworden. Der jüdische Glauben war nicht fest in der Familie verankert. Er hat sich auch als glaubenlos bezeichnet, Schon im Studium hat er sich für die Demokratie stark eingesetzt. Er hat in Heidelberg, München und Tübingen studiert. Und in der Weimarer Republik hat er sich für die Demokratie eingesetzt. Deswegen war er für die Nazis ein Dorn im Auge. Am 1.4.1930 wurde er zum jüngsten Amtsrichter der Republik ernannt und das mit gerade mal 26 Jahren. Ziemlich
Halleluja,
heftig.
ja. Was schicksalsmäßig natürlich das Folgende
Richtig, genau.
war.
Die Nazis verhafteten ihn und er wurde aber wieder entlassen. Warum er entlassen wurde, das ist nicht so ganz klar. Er konnte 1936 ins Exil nach Dänemark gehen. Von dort ging er, als 1940 die Deutschen das Land eroberten, rüber nach Schweden, wo er mit Willy Brandt zusammenkam und mit ihm und anderen die Zeitschrift Sozialistische Tribüne gründete. Er kehrte 1949 zurück und wurde Landgerichtsdirektor in Braunschweig. Ab 1956 Generalstaatsanwalt, dann in Hessen und das bis zu seinem Tod. Er hat sich stark für die Entnazifizierung eingesetzt. Er begann Prozesse gegen die Euthanasiezentrale in Berlin und um ihre Mitarbeiter, Stichwort T4,
Da habe ich mal einen Podcast
hat,
gemacht über Paul Borek,
wollte ich gerade sagen, da habt
der,
ihr auch schon
der
mal was
da
von gehört.
ermordet wurde. Kann man im Blog nochmal nachlesen, beziehungsweise auch den Podcast reinhören.
Genau. Auch die NS-Medizin und NS-Justiz natürlich. Und natürlich auch der Wehrmacht oder auch bei den Auschwitz-Prozessen.
Übrigens, beim Disney-Kanal, wer den hat, also unbedingt Deutsches Haus schauen, weil das ist eine so geniale Serie, die diesen Auschwitz-Prozess auch bearbeitet. Es geht da um eine Übersetzerin, Dolmetscherin und so weiter, die Polnisch kann und selber dann herausfindet, dass sie in Auschwitz als Kind war. Und da hat Iris Berben eine großartige Rolle als Überlebende. Es ist eine Nebenrolle. Also das hat mich so getroffen, wie sie die gespielt hat. Da ganz ehrlich, hätte sie einen Oscar für bekommen müssen. Also das nur ganz nebenbei. Unbedingt in den Shownotes packe ich das unten auch nochmal rein. Diese Serie, unbedingt gucken, wer sich dafür interessiert. Lohnt sich.
Ja, das ist auch von mir eine Empfehlung. Ich habe es nämlich auch gesehen. Und es ist wirklich überragend, was da geleistet wurde.
Definitiv, ja. Und dann gibt es so einen Rema-Prozess. Da hat er eine Aussage gemacht, die weltweit Beachtung bekam. Und zwar ein Unrechtsstaat, der täglich Zehntausende Morde begeht, berechtigt jedermann zur Notwehr. Infolge dieses Prozesses wurden die Widerstandskämpfer des 20. Juli 1944 rechtlich und moralisch rehabilitiert, weil die waren bis dahin noch nicht rehabilitiert, muss man sich mal vor Augen halten. Und ihr Versuch, Hitler zu töten, wurde damit legitimiert. Das Gericht schloss sich Brauers Auffassung in seinem Plädoyer an. Der NS-Staat sei kein Rechtsstaat, sondern ein Unrechtsstaat gewesen. Also da hat er wirklich was bewegt und das ist eine einmalige Situation, was er da geschafft hat, als ja, Jurist, da ein Umdenken auch stattfinden zu lassen, mitten in der Zeit, wo noch ganz viele Nazis in den ganzen Gremien auch saßen, ne? Also auch Richter waren ja zum Teil Leute, die vorher auch Richter waren, ne?
Ja, sicher, die wurden da ja praktisch eins zu eins übernommen und dementsprechend auch weiterhin beschäftigt.
Ja, da sind aber auch viele Prozesse leider baden gegangen, ne? Also auch beim Auschwitz-Prozess, er hat ja viele Prozesse gemacht. Da gab es ja zum Teil nicht genügend Beweise. Das sieht man auch beim Deutschen Haus, ne? Also da die Serie zeigt das auch,
Genau.
war nicht genug Beweise und der hat das im Fenster nicht so gesehen und ach, da waren Schüsse, habe ich nicht gehört und solche Geschichten. Nein, die Augenzeugen, die haben sie entweder eingeschüchtert oder umgebracht, ne, in den Kriegsjahren. Also die übrig geblieben sind, konnten ja auch dann gleich was sagen, aber Einschüchterung war groß, ne? Die Gesellschaft war immer noch nicht so ganz weg von dem ganzen Thema. Traurig, aber wahr.
Tja, so war das halt.
Ja, aber definitiv muss man sagen, der Verdienst von Bauer war durch diesen angestrengten Prozess, Auschwitz-Prozess ab Mitte der 1960er Jahre, begann erst die öffentliche Auseinandersetzung mit der Holocaust-Thematik. Und ich glaube, auch da sind so viele junge Leute, die heute als 68er-Generation bekannt sind, durch diese Situation, die Fritz Bauer gemacht hat, erstmal auf die Straße gegangen, weil die gesagt haben: Mensch, was war denn da früher? Wir sind geboren worden in
Richtig.
einer Zeit und ihr habt uns nichts erzählt. Und dann sind die Steine von Joschka Fischer geflogen, ne?
Genau. Da war er noch
Ja,
schlank.
das war doch so. Ja. Leider, leider ist ja Fritz Bauer dann zu früh gegangen, ne?
Ja, und das ist ziemlich kurios. Da weiß man auch nicht, was genau Sache war. Angeblich war er krank, und ist dann praktisch in der Badewanne verstorben, wo ich mir so meine Gedanken mache.
Da
Sagen wir
war
es
doch
mal so.
schon mal so ein Politiker in den 90ern, ne? Oder 88 war das hier nicht dieser, da war doch so eine, so ein Abhörverfahren. Da ist doch einer da von der CDU oder so, ne? Der ist auch in eine
Ich
Badewanne
meine
gefunden
ja.
worden.
Genau,
Barsch,
der
Barsch hieß der, ne?
Barsch. Genau, Bartsch oder Barsch.
Richtig, richtig, da war doch was. Ja, die Methoden der Gestapo war wahrscheinlich so, was die Russen dann auch übernommen haben, ne? So, man weiß es nicht. Keine Ahnung. Also, traurig aber wahr, ist er dann verstorben. Also, wir können nur sagen, vielen Dank, Fritz Bauer, was du alles getan hast, war wirklich, wirklich wichtig und toll und schade, dass du nicht weitermachen konntest, dass du zu früh von uns gegangen bist und wir sagen jetzt Ruhe in Frieden, ne?
Auf jeden Fall. Hätte noch einiges gerockt.
Hätte er bestimmt. Und deswegen gehen wir jetzt über zu der Trauerhalle Hafgenscheid, wo das Fritz Forum, das Fritz Bauer Forum steckt, ne? Was ich jetzt alles mit Jack besprochen habe. Dann gehe ich mal auf die Geschichte ein. Die wird jetzt nicht so lange dauern wie die ganze Geschichte drumherum, über das Forum und Fritz Bauer und Buxus Stiftung, aber gehört alles dazu. Wir kommen zur Erklärung des Brutalismus. Ich habe ja vorhin gesagt, ne? Brutal gebaut worden. Ja, das ist diese Architekturbezeichnung. Und der Baustil leitet sich nicht, wie man vermuten könnte, vom Wort brutal ab, sondern von Bentonbrü. Stammt aus dem Französischen für rohen Beton.
Ja,
Also,
und da weiß man, dass André Brunet ein Betonklotz ist, ein
genau,
Pfeiler.
ein Sichtbeton bin ich. Ein Sichtbeton, so heißt es dann richtig übersetzt, ja. Ja, zu erwähnen ist noch der überdachte Gang, den es vom Betriebshof, also von der Leichenhalle rüber zur Trauerhalle gegeben hat. Der war nicht denkmalgeschützt. Wahrscheinlich war der so morsch, dass sie gesagt haben, komm, lohnt sich nicht mehr, abreißen. Das muss bestimmt aus Holz gewesen sein. Aber ich glaube, das ist auch, tut dem nichts zur Sache, weil wenn man das Ensemble sieht, jetzt steht die Trauerhalle für sich alleine, weil man ging ja vorher trockenen Fußes rüber. Jetzt musst du durch den Regen in die Trauerhalle, aber es ist besser, wenn dieses denkmalgeschützte Haus alleine für sich steht, statt noch mit diesem Dach. Ja, und warum ist das gebaut worden? Man denkt jetzt, okay, es gibt ja eine Trauerhalle schon auf dem Gelände, wer sich auskennt. Du kennst es jetzt nicht. Das ist ja, ich habe schon erwähnt, der größte Friedhof von Bochum gewesen, der ist aber erst in den 30er Jahren vom 20. Jahrhundert entstanden. Man hat also geplant, schon Ende der 20er Jahre eine Trauerhalle zu bauen. Fertiggestellt wurde die 1935 und da klingeln einen natürlich die Ohren. Aha, 1935, Nazi-Bau, genau. Also die Veränderung innerhalb dieser Zeitspanne heißt, die Nazis haben daraus natürlich einen sehr großen Friedhof so gebaut, dass die Trauerzüge mit Märschen machen konnten. Also das war auch so geplant. Von der Innenstadt bis zum Freigrafendamm sollte wirklich so eine zweispurige große Straße gebaut werden, wo die marschieren konnten. Also wenn jetzt irgendeine größere Nazi-Person gestorben wäre, hätte man die dann von dem Rathaus bis hin zu diesem Freigrafendamm mit Marschmusik gebracht und dann in diese riesige Trauerhalle, die irgendwie, da werde ich nochmal extra besprechen müssen, weil das zu weit gehen würde jetzt in diesem Podcast. Also das Ensemble ist auch denkmalgeschützt, weil gibt nicht viele Gebäude, die als Friedhofsgebäude so erhalten sind wie dieses. Dass man sagt, guckt euch das mal an, das ist Wahnsinn, was sie daraus gemacht haben. Das ganze Friedhofsgelände ist natürlich auch so entstanden und das muss man bedenken. Bei den Nazis hat man angefangen, zwar wieder zu verbrennen, Man ist also zurückgegangen zur Verbrennung, aber danach dann nicht mehr. Und man hat dann wieder Särge in die Gräber gebracht. Und so wie wurde dieser große Friedhof, der dann eh der neue Hauptfriedhof sozusagen wurde, flächenmäßig schnell, ja, voll. Also da waren auch die Kriegsopfer drin, zivile Opfer, Bombenopfer, die kamen ja auch alle da rein. Und man musste den Friedhof erweitern. In den 60er Jahren hat man sich dann gedacht, okay, da ist im Osten ist noch ein großer Teil grün, wir machen da einen Friedhof draus. Und das war eben innerhalb dieses Geländes von diesem Gut Hafgenscheid, wo du vorhin drüber erzählt hast. Und so ist diese neue Trauerhalle als Gedanke gekommen von dem damaligen Oberbürgermeister Fritz Claus, der halt gesagt hat, wenn wir jetzt nicht eine Trauerhalle hinsetzen, eine zweite, dann laufen die ja, wer weiß wie lange. Ne? Und dann hat man die eben gemacht. Und da war damals eben der besondere Architekt Keilmann, wo wir gleich nochmal drüber reden. Das war sein letzter Auftrag, den er dann hatte. Und bevor der in, also als er in Rente ging, ist das aber noch nicht fertig gewesen. Das nur mal so eine Anekdote dazu. Ja, Fritz Claus hat das gemacht und tatsächlich, wenn man bedenkt, dass dieser neue Teil des Friedhofs, der war zwar etwas kleiner als der ganz große, das war so zusätzlich, aber die Flächen, wenn du das so siehst im Ganzen auf einer Karte, so groß, da hättest du mehrere VfL-Stadien da hinbauen können. Oder heißt das Stadions? Ich weiß das jetzt gar nicht.
Stadien. Stadien ist die
Stadien, ne?
Mehrzahl.
Ja, manchmal weiß ich das auch nicht so im ganzen Deutschen, ne? Ist halt
Und
so.
dafür hast du mich ja meistens.
Ja, passt. Ja, aber im Stadion werde ich aber nochmal einen Podcast machen mit dir, weil ich war letztens im Stadion und habe da eine Gästeführung gehabt. Also nicht ich persönlich, sondern wir hatten
Interessant.
eine bekommen, eine Hospitation, weil nächstes Jahr dann halt auch von Bochum Marketing aus freiberuflich ich dann vielleicht da auch Gästeführung machen darf. Ja,
Nicht
jetzt habe ich,
schlecht.
ja, ne? Also war auch sehr spannend, werde ich auch anekdotentechnisch darüber erzählen, aber nicht heute. Heute ist leider die Trauerhalle, also was Trauriges, ne? Ja, also die Trauer, Nazi-Trauerhalle nenne ich die jetzt mal, weil war die alte, ne, die auf dem großen Friedhof, Nazi-Trauerhalle. Und das Pendant dazu war dann halt die etwas kleinere, Entschuldigung, die etwas kleinere Trauerhalle, die in Hafgenscheid dann aufgebaut wurde. Klein, fein, weniger Protz. Aber mit einer scheinbaren, angedeuteten, betonierten Dornenkrone oben auf der Halle. Also, wenn du da übrigens hingehst, da gibt es ja eine Straße, eine Nebenstraße am Friedhof vorbei. Also der Friedhof ist auch geschnitten worden von einer Straße, um nach drüben, nach Hafgenscheid kommen zu können. Und dann ist der Friedhof nochmal durchschnitten worden mit der Autobahn 448, hatte ich ja schon erwähnt, ne? Hier
Ja.
Umgehungsstraße, Autobahn von der A40. Also alles sehr witzig. Witzig. Kennst du die Schilder so? Achtung, Trauerzug? Gibt es die bei euch in Werne?
Nein, bei uns, glaube ich, habe ich den noch nicht gesehen. Aber wenn du da mit einem Porsche durchgefahren wärst, so mit einer Affengeschwindigkeit, so richtig, gib ihm, ne? Dann hättest du das Friedhofsgelände aber wieder weiter müssen.
Ja,
Wäre
stimmt.
so eine dritte Trauerhalle nicht so falsch gewesen.
Ja,
Ja, aber
stimmt.
mal Spaß beiseite. Ist ja ein ernstes Thema.
Ja, genau. Ja, denn wirklich tatsächlich von dem Gelände hier, von dem Hauptfriedhof bis zum Hafgenscheider hätte man so einen Kilometer laufen müssen. Und der Platzmangel war da ganz wichtig. Und ganz interessant auch noch die Religionszugehörigkeit, hat der Fritz Claus also auch betont. Der wollte, dass das unwichtig ist. Also Hautfarbe war egal und auch egal, was, er war ja Sozialdemokrat, er hat gesagt, hier aus der Vergangenheit heraus, wir wollen, dass da alle beerdigt werden können. Ne?
Sehr, sehr gut.
Ja, und in der Nähe sozusagen Nachbarschaft haben die Juden ihre Synagoge, Synagoge nicht, ihre neue Trauerhalle gebaut, weil die wollten dieses Denkmal nicht nehmen, wegen der Dornenkrone, weil das Jesus Dornkrone hat mit dem Judentum ja nichts zu tun. Also haben die nebenan direkt eine eigene Trauerhalle gebaut und auf dem Hafgenscheider Friedhofsbereich ist der neue jüdische Friedhof der Gemeinde Bochum, Hattingen, Herne entstanden. Die gehören zusammen und in Bochum ist ja die Synagoge für diese drei
Na.
Städte, Gemeinde sozusagen. Und da haben die jetzt ihre Trauerhalle direkt daneben, neben diesem Denkmal und ganz schön abgeschirmt, also ziemlich hoher Zaun. Muss man einfach so sagen.
Na, sicher ist sicher, ne? Nicht, dass da jemand drüber krabbelt.
Nee, Nee, aber sehr, sehr hoch. Also es ist auch Kameras da, ne? Die Polizei war jetzt nicht da, aber es ist schon übel. Also, na, der Platzmangel war ja auch da, ne? Ich habe das ja erwähnt bei dem großen Friedhof. Also da kamen auch früher bei den anderen Friedhöfen ja auch nur die entsprechenden Religionszugehörigkeiten drauf. Also hier katholischer Friedhof, evangelischer Friedhof und dann hatten die Würmer
Das kennt man
natürlich,
ja.
ja, aber die Würmer hatten ja auch Schnappatmung irgendwann, ne? Irgendwann war der ja dicht, so ein kleiner Friedhof, ne? Von den Evangelien
Na
und
sicher.
Katholen. Und da gab es dann in Hafgenscheid den Wurmverein, der hat sich natürlich, die hat sich im vollen Jubel natürlich ausleben können bei der Erweiterung des Friedhofs. War ja wie ein Sechser im Lotto, ne? Fünf-Gänge-Menü täglich, kannst du sagen,
Auf
immer
jeden
so viel
Fall.
futtern. Da war der soziale Wohnungsbau, den die Bildungsinstitute dann dort vollzogen haben, schon eine gewaltige Leistung, allein in Bochum, muss man sagen. Ne? Im Gegensatz zu den bisherigen Bauministerinnen haben die Würmer da natürlich viel zu tun gekriegt. Ne?
Ja, das auf jeden Fall.
Ja. Also, und die Länge des Trauerzugs ist ja auch nochmal so eine Sache. Ne? Also, es war
Auf
nicht
jeden
verkehrt.
Fall.
Ne?
Ja, im Winter wärst du fast erfroren, wenn es zu lange gedauert hat.
Ja.
Und das auf dem Weg zur letzten Ruhestätte, ja, der hätte sich direkt daneben legen können, ne? Im
Absolut.
Sommer wärst du wahrscheinlich verbrannt und verreckt und direkt zur Asche geworden.
Ja, auf dem Weg
Ja.
dahin.
Ja, soweit wie die Wege dann des Trauerzugs geworden wären. Von der Nazihalle praktisch bis zum Grab im fernen Hafgenscheid.
Ja, ist ja wie wenn du vom Mordor quer über die heißen Sumpfflächen da gehst, ne? Da waren doch diese Toten da rausgekommen, ne?
Naja.
So friedlich Nobelland. Ja. Schön gefährliches Stückchen da. Ja. Ja, und dann hast du unterwegs noch Blasen in den Lackschuhen gekriegt, ne, die man so früher anhatte, Lack und Leder.
Ja, die Vinylstampfer.
Ja, ich habe ja dann dadurch habe ich ja auch die heutigen älteren Damen, ne, die damals so die engen Schuhe anhatten, die Lackschuhen. Die habe ich jetzt zur Fußpflege.
Ich wollte gerade sagen, das ist doch jetzt dein Fachgebiet eigentlich, ne?
Ja, also hängt da wahrscheinlich damit zusammen, dass sie nach Hafenscheid immer laufen mussten, so weit, ne?
Ja, ich sag ja immer, Quantentheorie hat nichts mit Fußpflege zu tun, du kennst das.
Genau, ja. Und da musst du ja auch nochmal hier an die Brötchen denken, ne? Also, wenn du jetzt einen Kilometer unterwegs bist, so hast du Mortadella auf dem Brötchen oder Käse, die laufen ja von alleine weg, dann,
Ich
wenn
wollte
du
gerade sagen, die laufen da
zurückkommst
hinterher.
zum Leichenschmaus, sag ich mal, ne? Den hatten die Pilze wahrscheinlich Hochkonjunktur da auf dem Brötchen. Und dann konnte derjenige, der gegessen hat, der konnte dann gleich sich wieder daneben legen, ne?
Ja,
Friedhofserweiterung wieder, ne?
der hat sich dann noch sein Beerdigungsschnäpschen, sein Wacholder gegönnt und dann war er Holder, dann lag er daneben.
Ganz genau. So, jetzt haben wir mal wieder ein bisschen Spaß gemacht hier, ne? Weil
Musste
der
auch
war ja
mal
schon
sein nach der
traurig
langen
genug, der
Zeit.
musste sein, ehrlich.
Wer bis jetzt
Ja.
durchgehalten hat, Respekt.
Respekt, Respekt, absolut, ne? Also wir haben wirklich viel gehabt. Und ich lese jetzt euch nur noch mal ein bisschen was zur Architektur vor. Ich habe ja vorhin die Bochumer Rhone erwähnt. Die gehört auch übrigens zum Brutalismus, ne? Schick, schnörkellos. 50er bis 80er Jahre des 20. Jahrhunderts hat man so gebaut und eigentlich nicht so schön, ne? Also wenn man so manche Städte so sich anschaut, nach dem Zweiten Weltkrieg ist das halt so entstanden, das ist nicht gerade schick. Nicht
Das
immer.
stimmt.
Aber es gibt welche, die schick sind und wo man eben Denkmalschutz draufpackt. In Bochum ist jetzt wieder so ein ähnliches Wohngebäude da, entsprechend aus den 80er Jahren. Jetzt denkst du schon, ey, mein Gott, bist du alt geworden. Das ist schon die 80er Jahre da als Denkmalschutz da nehmen, ne? Gut.
Ja, ich bin auch denkmalgeschützt.
Ja, guck mal, Hafgenscheid, 1973 erbaut. Also ich stehe jetzt auch schon unter Denkmalschutz eigentlich, oder?
Okay, ab jetzt steht hier demnächst, dieser Podcast ist denkmalgeschützt.
Ja, genau.
Zumindest die Insassen
Ja,
oder
die Insassen ist
Moderatoren, wie auch
gut.
immer.
Die Insassen ist gut. Ja, schnörkellos, glatt, praktisch gebaut, klare graue Betonlinien, einfach schnick, schlick, was ja,
Einfach Schnick, genau, einfach
einfacher,
Schnieke.
einfach schnieke und schnörkellos, glatt. Ja. Jetzt kommt's, von innen ist die Trauerhalle aber wirklich schick. Von außen siehst du die Glasmosaike, die Egon Becker gemacht hat, ein Glaskünstler, der auch in Dahlhausen, Stiepel und Weidmar die Trauerhallen gemacht hat. Die muss ich mir auch nochmal genauer angucken. Und von unten sind, wenn du reinkommst, man guckt nach unten, dann sind die dunkel, sind so die stärksten Farben. Also auch der Boden ist ja dunkel und dann zieht sich das hell nach oben. Also oben sind dann so eher die hellen, durchsichtigen Scheiben, sodass also das Licht dann so eindringt von oben. Und kannst du eigentlich, also ich würde das eher so sagen, dass auch der Himmel dann nach unten gepackt ist, weil es so dunkelblau ist, ne? Also wenn du jetzt, ich sag mal, in der Halle liegen würdest als Leiche, ist ja so, dass du zur Erde gebettet wirst, aber in der Erde ist ja im katholischen, evangelischen Glauben, dass du zu Himmel fährst. Deswegen hat vielleicht der
Genau.
Glaskünstler, also wenn ich jetzt über Kunst so nachdenke, habe ich mir gedacht, hat er wahrscheinlich so gedacht, du gehst ja ins Dunkle, aber du steigst in den Himmel auf und oben ist das helle Licht. Und die
Außer
Dornkrone
es
halt,
regnet, genau.
außer es regnet, aber oben ist die Dornkrone halt von dem, was der Architekt sich dann ausgedacht hat, ja, Jesus Christus halt, ne? So, das ist so. Wenn man über Kunst und Architektur gleichermaßen nachdenkt, so habe ich das jetzt interpretiert. Ich denke, da liege ich nicht ganz so verkehrt.
Ja, praktisch oben Erlöser, oben das Erlösende könnte man so assoziieren. Die Dornkrone, Krone, Krone, genau. Die
Ja,
Dornkrone des
Krone auch.
Erlösers bringt die Erlösung so durch, ne?
Genau. Und wie gesagt, klein, fein, Gegenentwurf zu der großen, ich sag mal, Nazi-Halle, Brauerhalle, ne, die ich da vorhin erwähnt hatte. Ja, das ist insgesamt ist es auf jeden Fall ein Gebiet, wo du Freizeit sogar verbringen kannst. Du könntest jetzt über den Friedhof gehen, ist wunderbar anzusehen. Es gibt viele berühmte Persönlichkeiten, die man besuchen könnte, aber auch zivile Leute, die verstorben sind, gibt es einen Bereich auf dem ganzen Gelände von berühmten Persönlichkeiten, nicht nur, sondern auch die im Krieg gestorben sind. Hier, wie heißen die noch, die Zwangsarbeiter auch, die werden da auch, wurden auch begraben und so weiter. Also es ist schon ein ganz großes Ensemble. Es ist geschichtlich, historisch, mit dem Ensemble der Trauerhalle, die die Nazis erbaut haben, mit dem ganzen Ding. Und wenn man dann rüber geht, hast du genau das, den Gegenentwurf und du hast ein Freizeitgebiet. Du kannst da richtig frisch atmen. Was ich jetzt schade finde, ist, die haben auf einem anderen Gelände, was gegenüber der Straße ist, was auch ein Friedhof war, den haben die platt gemacht und da haben die Gebäude hingesetzt. Das heißt, vorher hast du auf diese Nazi-Trauerhalle geguckt, da waren hinter Bäume. Jetzt guckst du auf so ein großes Wohngebäude halt, was diesen Entwurf der Trauerhalle kleiner macht. Das ist jetzt wiederum denkmalmäßig scheiße gelaufen, aber gut, ist halt so, wir brauchen diese Wohnung ja, ne, überall. Also Bochum macht da sehr viel in dem Bereich, muss man sagen. Werne, habt ihr ja auch viele Ackerflächen, da könntet ihr auch jede Menge bauen wahrscheinlich.
Ja, es wird auch gerade wieder einiges an Baustellen aufgemacht und es wurde auch schon wieder was geplant. Also bei
Na, guck.
uns geht's auch los.
Guck mal. Also ich glaube, ich lese jetzt nicht vor die Denkmalbewertung aus der Architekturgeschichte, weil die würde nur langweilen. Soll ich mal so einen Satz vorlesen? Möchtest du das hören?
Ja,
Könnt ihr dann, könnt ihr
machen wir
im
einen kleinen
Blog
Abschnitt.
nachlesen, weil ich glaube, das ist wirklich aus dieser Architekturgeschichte. Link kommt in die Show Notes, damit ihr mal so architekturmäßig was lesen könnt. Ne? Die Trauerhalle Hafgenscheid ist Bestandteil eines Gebäudekomplexes aus drei Baukörpern, welche U-förmig angeordnet sind. Das Betriebsgebäude und der Leichenzellentrakt sind reduziert und funktional als Flachbauten mit Kalksandsteinfassade ausgeführt. Ja. Und dann geht es um skulpturale Erscheinung, wird der Hallenbau als Solitär zum Zentrum der Anlage. Städtebaulicher Sinn prägend und gewinnt als Denkmal an Bedeutung. Die erhöhte Position wirkt als Ortsmarke. Das Ensemble bildet einen Platz nach Norden zu den tiefer liegenden Gräberfeldern hin aus. Außenraumgestaltung verknüpft die Gebäude und schafft einen Bezug zwischen den Trakten, da das quadratische Raster der Trauerhalle sich auch im Außenraum wiederfindet. So, jetzt Trauerhalle ist ein Einraumbau. Quadratischer Sockel besteht aus vier glatten Sichtbetonstützen aus Weißzement auf jeder Seite. Dazwischen liegend befinden sich dunkelgrau gefasste Betonrahmen mit vollflächiger Verglasung. Und die farbigen Bleiverglasungen in abstrakten Mustern sind durch den Glaskünstler, gerade schon erwähnt, Egon Becker, entstanden. Der hat übrigens auch mehrmals mit dem Architekten Kallmann, den wir jetzt noch erwähnen, zusammengearbeitet.
Ja, genau.
Ja, das ist jetzt, ihr habt ja schon einiges gehört über das nennt sich Sepulkralkultur der 1960er, 70er Jahre. Also dazu gehört dieses Gebäude. Das ist entnommen aus Architektur-Geschichte.de. Link kommt, wie gesagt, in die Shownotes. Und der Entwurf der Trauerhalle haben wir auch schon erwähnt, von einem Ferdinand Gallmann, der die Ausführung, wie gesagt, erst nach der Pensionierung erleben konnte. Denn da hat er schon, ja, jetzt geplant, aber jetzt nicht mehr vollständig mitverfolgen können. Die Firma Philipp Holzmann hat es dann durchgeführt. Holzmann sagt was, ne? So im Baugewerbe.
Ja, ist bekannt.
Und die planerische Leitung hat dann der Dippel Inc. Hans Rolf Dönges gemacht. Und der hat sich dann auch an dem Entwurf von Ferdinand Kallmann orientiert. Und 2015 wurde die dann eben zum Denkmal, weil das friedhofstechnisch nicht mehr genutzt wurde. Ja. Und jetzt kommen wir zu Ferdinand Kallmann noch als letztes. Denn das ist irgendwie schon makaber, denn der Mann war ein alter brauner Architekt. Das ist,
Ja.
ne, also er hat das System tatsächlich unterstützt bei den Nazis. Er war ein bekannter Architekt. Wahrscheinlich hat er auch Albert Speer gekannt.
Genau,
Und
der ist ja auch bekannt.
ne, Albert Speer, der da Germania bauen wollte. Und tatsächlich steht in der Biografie von Ferdinand Kallmann auch sein Name. Der hat da also auch ein bisschen mitgewirkt. Und zwar sollte er den Südbahnhof von Hitlers Germania in Berlin planen. Aber da kam ja dann der Krieg dazwischen. Ja.
Genau, geboren wurde er übrigens 1907, und 1979 ist er dann gestorben. War übrigens ein frühes Mitglied der NSDAP. Ja, da habe ich es auch genau richtig nochmal nachgelesen, ne? Und wie du schon hattest, er war für die Plünung, genau, für die Planung des Südbahnhofs von Germania in Berlin beteiligt. Hat dann wohl auch Speer gekannt und der muss wohl eine super steile Karriere hingelegt haben. Innerhalb des Regimes und nach 45 durchlief er dann sogar zweimal das Entnazifizierungsverfahren und wurde danach zum Bochumer Hochbauamt berufen.
Ja, erstaunlich, ne? Zweimal.
Ja,
Einer der
das
frühesten
muss.
Mitglieder und hat aber zweimal Glück gehabt, sozusagen. Ja,
Naja,
wenn
er
man
hat
nicht nachweisen
zweimal
kann,
sich
ne?
raus. Ja, er wurde zweimal dann gesagt, Leute, das
Ich
war
weiß
alles
nicht.
wohl, ne? Genau, ich warte nicht, ich
Ich habe
wurde
nur ein bisschen
gezwungen.
gebaut.
Genau, ich habe nur zwei Steine aufeinander gelegt und zack, du warst gut, du bist im Recall, ne? Also, keine Ahnung. Auf jeden Fall baute er dann unglaublich viele interessante Sachen, die zum Teil immer noch unter Denkmalschutz stehen, die nicht abgerissen sind oder auch nicht abgerissen werden.
Ja, ein Teil ist
Und
abgerissen worden, ja, doch.
doch, ein Teil schon, ja. Kommen wir gleich zu. Erstmal noch ein bisschen was zur Person. Gefällig?
Ja, klar, hau raus.
Also, er ist kein Kind des Ruhrgebiets. Er ist geboren am 24. Juli 1907, wie gesagt, in Würzburg
Nicht in
und
Duisburg.
gestorben, genau, nicht in Duisburg, gestorben dann aber als Ruhrpottler. Also, er hat sich spät zum Ruhrpott bekennen dürfen
Müssen. Der
oder
wurde ja nach
müssen.
Bochum berufen. Aber du
Genau.
kannst bauen. Die brauchen wir.
Genau, dich brauchen wir, du gehst im Pott.
Genau.
Und war älteste von drei Kindern des Gymnasiallehrers und Musikprofessors Ferdinand Keilmann und seiner Frau Rosa, gebürtig einen Lehmann. Und zusammen mit seinem Bruder Wilhelm und der Schwester Agnes, verheiratet Spindler, wuchs er dann in Würzburg, Nürnberg und Aschaffenburg auf. Praktisch hat er überall ein bisschen was mitgenommen und ist wahrscheinlich deswegen auch so ein bisschen durch die Bauenden von den jeweiligen Städten inspiriert worden.
Wahrscheinlich.
Ne? Und bedingt durch eine Rachitis, ne, kennen vielleicht einige, war der Kallmann sehr schwerhörig und konnte somit nicht so den gewünschten Beruf des Musikers ergreifen. Und nach der Lehre als Tischler studierte er dann von 1924 bis 27 in der Architekturklasse von Hugo Eberhard an der höchsten oder einer höheren technischen Lehranstalt in Offenbach am Main und arbeitete anschließend in dessen Atelier. Anfang von 1928 wechselte er dann für ein Jahr in das Privatatelier von Otto Leithoff, oder wie ist
Leitolf,
er?
Leitolf
Leithoff,
hieß er.
genau, Leithoff. Irgend so einer war es. Und das in Aschaffenburg. Nicht Aschaffenburg, nein, Aschaffenburg ist kein R drin. Nach kurzer Selbstständigkeit absolvierte er zwischen dem September 1929 und dem Juni 33, 1933, ein weiteres Studium in der Architektur in Weimar. Und das an der staatlichen Bauhochschule, der Nachfolgeeinrichtung des Bauhauses. Ja, ist vielleicht einigen bekannt. Er gehörte der Klasse von Ernst Neufert an. Nach dessen Entlassung durch den Volksbildungsminister Wilhelm Frick im April 1930 setzte Keilmann sein Studium, der nun von Paul Schulze Naumburg geleiteten Hochschule, fort, blieb aber weiterhin privat für Neufert tätig. Also er hat sich da noch was aufgebaut und hat sich dann immer mal weiter damit beschäftigt, was ja nicht zum Nachteil war, wie man jetzt, ja, so alles
Ja,
weiß.
genau. Und der 32 am 1. Februar ist er der NSDAP dann beigetreten.
Genau.
Mitgliedsnummer 964.713. Am 1. Januar 1934 war er Pressewart der Aschaffenburger NSDAP-Ortsgruppe. Am 12. März 1935 stellte er zusätzlich einen Antrag auf Ausstellung eines Ausweises für politischer Leiter. Also er war schon eine große Nummer.
Ich wollte gerade sagen.
Nach einem dreijährigen Volontariat beim Aschaffenburger Hochbauamt trat er dann im April 1936 in die Bauabteilung der Reichsluftwaffe ein. Guck mal an. Sein erster Einsatzort war Hörnum auf Sylt. Guck mal, hat er noch Urlaub nebenbei gemacht.
Ich wollte gerade sagen, hat er noch mal gute Luft genossen, bevor die Luft sich mit Sprengstoff gefüllt hat.
Ja, dort plante er dann auch für das Seefliegerhorst ein Offiziersheim und Wohnhäuser für Beamte und Offiziere. Im Herbst 1937 ließ er sich nach Berlin versetzen und war an der Errichtung einer Flak-Kasernenanlage in Berlin-Lankwitz beteiligt. Im Oktober 1939, also das muss ja schon vor dem Anfängen des Krieges gewesen sein, also der wusste also auch als Architekt, was da wohl auf Deutschland zukommt. Im Oktober 1939 wechselte er erneut den Arbeitsplatz und war für 9 Monate bei der Brandenburgischen Heimstätte GmbH verantwortlich für die Planung und Errichtung der heute denkmalgeschützten Bosch-Siedlung in Stahnsdorf. Nach weitergehenden Fertigstellungen des ersten Bauabschnitts wechselte er in das Privatatelier von Herbert Rimpel, einem Architekten aus dem Baustab von Albert Speer, als Generalbauinspektor für die Reichshauptstadt. Die Aufgabe von Kallmann und seinen Kollegen bestand in erster Linie in der Planung des Südbahnhofs, wie du schon erwähnt hast. Die Welthauptstadt Germania sollte ja entstehen. Ja, das ist natürlich alles wunderbar, ne? Nach kriegsbedingter Einstellung dieser Planung arbeitete Kallmann in der Robert Ley unterstehenden Deutschen Akademie für Wohnungswesen e.V. Also der hat sich da richtig karrieremäßig nach oben ge
Der hat sich hochgebuckelt.
architektiert, sag ich mal, ne? Er war in der Deutschen Akademie für Wohnungswesen e.V. Forschungsstelle des Reichswohnungskommissars für die Erzielung von Höchstleistungen im Wohnungs- und Siedlungswesen. Dort war er in der Abteilung Typung und Normung unter anderem an der Entwicklung des Behelfsheims des Deutschen Wohnungshilfswerks beteiligt. Nach einer kurzen Zeit bei der Wehrmacht im Sommer 1944 erlebte er das Kriegsende in Roigheim. Dort arbeitete er als Architekt für eine unterirdische Produktionsverlagerung der Firma BBC aus Mannheim, die U-Boot-Antriebe anfertigte. Interessant. Also BBC, nicht der Sender BBC.
Ich
Der,
wollte es gerade sagen, das
ne?
wäre
Also,
so eine
ich
Sache, die
habe
man
jetzt
falsch
das auf
verstehen
Englisch
könnte.
gesagt, weil ich kannte jetzt nur den englischen Sender.
Ja,
So.
BBC in dem Fall.
Genau, und das Durchlaufen der Entnazifizierung war 47 und 48. 1950 im Herbst wurde er dann vom Stadtbaurat Clemens Massenberg, wir haben hier in Bochum den Massenberg Boulevard, den richtig schicken, als Architekt in das Hochbauamt der Stadt Bochum berufen. Und in den folgenden 4 Jahren hatte Kallmann seine bedeutendste Schaffensphase. Also nicht nur die Nazi-Bauten, sondern dann ging es erstmal richtig los. Wichtig ist nämlich da das Stadtbad, was berühmt wurde. Es war einer der größten Stadtbäder in ganz Deutschland, wo man auch so schwimmen konnte, dass man da theoretisch Olympiade starten könnte. Das ist aber leider in den Nullerjahren abgerissen worden. War umstritten, ob man das nicht unter Denkmalschutz stellt und so weiter. Also da war auch dieses, wenn du bedenkst, was er vorher gemacht hat, hat er dann ja für die Stadt ganz viele tolle Sachen gemacht. Da war auch neben dem Stadt Bad war das Stadtwerkehochhaus, was unter Denkmalschutz steht. Da gab es das Arbeitsamt, das ist aber abgerissen worden. Es gibt die Berufsschule für Jungen, die Goetheschule. Und wenn ich nicht irre, war da Herbert Grönemeyer drauf.
Ich wollte es gerade sagen, der war doch bestimmt auch da.
Ich meine, der war da. Ja, und dann hat er noch, wie gesagt, diese Stahlskelettbauweise erstellt, dieses Stadtwerke-Hochhaus, was ja unter Denkmalschutz steht. Also, wenn ihr nach Bochum kommt, gegenüber vom Hauptbahnhof mal rübergehen, hinter den Hochhäusern vom Hotel, dahinter steht das damals einer der höchsten Gebäude, der ersten höchsten Gebäude von Bochum. Da mal reingehen und sich das alles anschauen, auch die Fensterscheiben, das lohnt sich. Und ja, das letzte war eben die Trauerhalle Ost, genannt Trauerhalle Hafgenscheid auf dem Hauptfriedhof in Bochum. Da haben wir ja reichlich drüber erzählt. 1954 wurde der entnazifizierte Herr Keilmann dann verbeamtet und wurde befördert zum städtischen Baurat, vorgeschlagen nach nochmaliger Überprüfung seines Studienabschlusses. Der in Weimar erworbenen Diplomarchitekt, interessanterweise ja alles in der Nazizeit erworben, wurde er dann dem in Nordrhein-Westfalen gleichgestellt. Ja, und der hat dann bis zur Pensionierung im Juli 72 dann hier gearbeitet in Bochum. Und er hatte drei Mitarbeiter, war Gruppenleiter und das mehr brauchen wir gar nicht erzählen, ne? Also er hat wirklich
Auf jeden Fall.
das Stadtbild sehr, sehr schick gemacht für das, was da alles leider kaputt gemacht wurde im Zweiten Weltkrieg, wo er ja nicht ganz unschuldig war, wenn er schon so ein hohes Tier bei der NSDAP war, ne? Wenn
Wollte
man
gerade
mal so
sagen,
genau sagt, ne?
das eine hat er aufgebaut, das andere hat er zerstört und dann hat er wieder was geprägt.
Ich
Ein
sag mal
Stadtbild.
so, vielleicht hat er ja auch im Inneren so gedacht, komm, ich baue was Neues, ich will mich von dem Alten verabschieden, weil das war jetzt nicht so doll. Ich habe zwar meine Karriere gemacht, aber jetzt mache ich eine neue Karriere, schließe mit dem Alten ab. Viele haben ja so gedacht. Das ist eigentlich
Genau.
Kurzfassung im Grunde genommen,
Ich mach
ne?
wieder was gut.
Ich mache wieder was gut. Hat er ja auch, also man muss ja den Menschen auch mal eine zweite Chance geben, ob er jemanden erschossen hat oder nicht. Das wissen wir alles nicht. Na, er ist entnazifiziert worden. Mehr wissen wir nicht.
Und das zweimal.
Das sogar zweimal, interessanterweise.
Doppelt hält besser.
Ja, wahrscheinlich. Also das ist jetzt nochmal der kritische Punkt, den wir hier nochmal angerissen haben. Und so sollte das auch im Raum stehen bleiben.
Genau.
Ja. Er hat große Architektur gebaut und die Paradoxen, wo er ja vorher hätte ja wahrscheinlich die Trauerhalle auch bauen können, ne? In der Zeit, wo er Architekt wurde. Und dann hat er aber den Gegenentwurf geschaffen. Und so würde ich eher sagen, ein letztes Zitat von Fritz Bauer: Menschlichkeit im Nachkriegsdeutschland. Wir können aus der Erde keinen Himmel machen, aber jeder von uns kann etwas tun, dass sie nicht zur Hölle wird.
Ja, und das sagt doch schon einiges aus.
Jetzt würdigen wir noch die Dr. Irmtrud Wojak, die diese Idee dieser Buxus-Stiftung hatte, und ganz ehrlich, genau jetzt zur richtigen Zeit hat sie dieses Forum geschaffen und dieses Wirken von Fritz Bauer damit auch geehrt. Und das im Namen aller, die Menschenrechte verteidigen. Das ist ein großer Chapeau mit viel Respekt-Shampoos, sage ich jetzt mal
Auf
so.
jeden Fall.
Und abschließend ist noch folgender Satz von Dr. Irmtrud Wojak zu Herzen zu nehmen und auf jeden Fall für sich mitzunehmen aus diesem Podcast heraus, auch aufzustehen für den Widerstand, für die Überlebenden und auch der vielleicht zukünftig Überlebenden. Wir wollen es hier mit diesem Podcast weitergeben für die, die auch nicht überlebt haben, mit diesem und auch den ein oder anderen demnächst stattfindenden Podcast. Also auch meine Stolperstein-Reihe. Egal, wie viele es jetzt hier bis zum Ende auch gehört haben und noch hören werden, also empfehlt uns weiter. Das hat übrigens jetzt die Dr. Irmtrud Wojak gesagt. Fritz Bauer war die Stimme des Widerstands der Überlebenden im Nachkriegsdeutschland. Und wenn ihr dahin wollt, Standort ist in Bochum, die Trauerhalle Hafgenscheid. Jetzt sage ich noch eben schnell den Rest, weil wir gleich die 40 Minuten um haben und ich muss sie irgendwie so zusammenschneiden, dass das alles passt. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns liked, wenn ihr unseren Podcast teilt und mal ein Glöckchen anklickt bei Spotify und Co., damit ihr uns abonniert, nicht verpasst und alle Infos, alle Links, die nicht nur in den Shownotes sind, sondern auch einige Fotos, könnt ihr bei mir im Blog bei robotologe.de natürlich sehen. Den Blog könnt ihr übrigens als Newsletter abonnieren, verpasst ihr auch nichts. Und ihr solltet auch unsere beiden YouTube-Kanäle abonnieren. Also Ruhrgebiet erklärt, packen wir ja auch nochmal extra bei Jektengo auf seinen Kanal.
Genau,
Ansonsten,
das ist dann eine
ne?
separate Playlist auch, wo ihr alle bisherigen Folgen finden könnt.
Genau. Und jetzt haben wir genug geschwafelt. Der nächste kommt bei Hitradio Ruhr, wie wir am Anfang erklärt haben. Und das wird die Jahrhunderthalle Bochum. Wir bleiben nochmal in Bochum, weil ich die Ruhrtriennale eigentlich erzählen wollte. Aber ich habe gesagt, wir müssen erst die Geschichte erzählen und dann kommt die Ruhrtriennale. Und dann machen wir wieder was anderes außerhalb von Bochum.
Ganz genau. Dann haben wir für heute auch genug gesagt.
Genug. Dann sagen wir jetzt Tschüssikowski und Glück
Glück auf.
auf.